Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärchergeräte. Mehr unter dlc-lies.ch oder demnächst an der Liesbo.
Willkommen zum Klartext auf Kanal 3 und aschur.ch und auf den geläufigsten Podcast-Plattformen. Das ist die Sendung, wo ich jede Woche mit einem Gast eine Stunde lang rede, über seinen Beruf, seinen Weg, seine Leidenschaften und seine Knörze. Das mal mit einem Mann, der sonst immer dort sitzt, wo ich jetzt sitze, also auf dem Sitz von der Person, die Fragen stellt. Er hat in seinem Leben sicher schon abertausende Interviews geführt und in Biel und im Seeland ist er sehr bekannte Person. Willkommen im Klartext, Roland Itten.
Merci vielmals für die Einladung, Nicoletta.
Meine erste Frage, die ich allen, die zu mir in Klartext kommen, stellen, ist, was findet ihr, wo müsste man mehr Klartext reden?
Ja, Klartext ist eigentlich so ein Herzwort. Und Klartext sagt man doch oft, wenn man wirklich ein bisschen vehement muss Klartext reden. Ist nicht so sexy, sage ich jetzt mal, das Wort Klartext. Aber es ist wichtig, weil Klartext, finde ich, gehört zum Leben, vor allem gehört es zu Zivilcourage. Ich finde, für mich ist das ganz wichtig, auch für meine Söhne, dass sie wichtige Werte im Leben, auch Menschen um mich herum und nach sie, wo ich nicht muss ermutigen, die allerbesten Freunde, klare Aussagen zu machen zu sich, zu Situationen, wo man sich für jemanden einsetzen muss, wo Unrecht ist und so weiter. Da muss man Klartext reden. Und da muss man ein bisschen vehement sein. Sei das in einem Bus, sei das irgendwo auf der Straße, wenn man etwas beobachtet, in einem Umfeld danach. Und ich finde, Klartext, wenn man es ein bisschen weniger vehement sagt, heisst doch nichts anderes als klare Aussagen machen, klare Ansagen machen, klar zu den Gefühlen und zu den Gedanken stehen, die man hat. Und das soll man in jeder Beziehung, das wäre das Optimum, bis hin in die privatesten Sphäre, wo man auch im Bett ist, mit dem Partner, mit der Partnerin. Ich finde Klartext in dem Sinn, klare Aussagen und klare Aussagen von Gefühlen und von Bedürfnissen ist wichtig.
Also, das war jetzt mal Klartext gewesen, schon zu Anfang von dieser Sendung. Ich werde mich schnell vorstellen, ihr seid geboren und aufgewachsen als Nesthäkchen zu Ins. Ihr habt zwei Brüder, die recht viel älter sind als ihr. Ihr habt die Schule zu Ins gemacht, das Gymnasium in Neuenburg, Studium in Bern, nur halbherzig, reden wir noch drüber. Nachher seid ihr zum Beispiel nach New York ein Jahr, habt dort gearbeitet, auch da werden wir drüber reden. Ihr seid Journalist geworden, ihr habt die Ausbildung beim Büro Cortesi gemacht, ihr habt bei diversen Zeitungen, Magazin gearbeitet, Redakteur, Moderator von Telebern mit einer Sendung, die sehr speziell war. Dann habt ihr Telebilag aufgebaut, als Programmleiter, also mitgegründet und aufgebaut. Ihr seid ins Nachtleben eingestiegen, zu Biel, als Clubgründer mit der Biella Take Blue Note und dem Cargo. Ihr seid immer noch Journalist. Ihr habt jede Woche einen Tag auf Telebilag und eine Kolumne in Bilbien. Und seit dem letzten Jahr seid ihr zudem Betreiber vom Kiosk am See zu Löscherz. Das ist sehr viel.
Ja, ich weiss, wenn ich so zulasse, ja. Ja, das ist schon noch viel, ja. Das ist noch viel, ja.
Mhm. Ihr habt mir gesagt, eben, dass ihr kaum je seid interviewt worden. Vielleicht, man kann es an einer Hand irgendwie ablesen. Dann seid ihr aufgeregt.
Ja, es ist ganz etwas Neues für mich. Es ist schon, ich bin wöchentlich jetzt seit 25 Jahren im Bilag am Interview machen, wo ich Leute befrage oder herausfordere. Schon noch speziell, ja.
Ja, was ist denn für euch ein gelungenes Gespräch? Was macht das aus?
Ein gelungenes Gespräch ist, eine offene Debatte ist zuhören, was der eine sagt, oder die andere, und gut hören und sich Gedanken machen dazu. Weil nur wenn man zuhören kann, kann man gute Fragen stellen.
Alle kennen ihn, hat man das Gefühl. Wenn man sagt, Rolle Nieten, das ist ganz vielen Leuten zu Biel ein Begriff. Was ist eigentlich das grösste Missverständnis, das eure Person angeht? Was gehört ihr immer wieder, wo ihr findet, hey, stimmt eigentlich gar nicht.
Ja, ich finde, die Frage, wen kennt man jemanden wirklich, oder? Oder kennt man jemanden, weil man am Fernsehen sieht? Natürlich ist es so, dass wenn man am Fernsehen ist, oder wenn man eine öffentliche Figur ist, man kommt ja am Fernsehen, also ist man in der Stube innen von den Menschen am Abend, dann schauen sie im Bett zu oder im Sofa, die schauen. Da gibt man ja etwas Preis von sich. Auch wenn ihr jetzt fragt, mehr fragt, tut ihr euch ja auch Alte so wieder fragen und wieder nachfragen.
Ja, man also, zeigt sich, oder?
Man zeigt sich, auch wenn es nur jetzt am Radio ist, aber im Fernsehen ist dasselbe. Also man gibt sich ja, man zeigt auch etwas als Interieur von sich. Die allerwenigsten Leute kennen mich wirklich.
Aber was ist das grosse Missverständnis, wo die Leute vielleicht das Gefühl haben, wieder sein, du stimmt gar nicht?
Ja, natürlich am Fernsehen eine gewisse Vehemenz, wenn man mich kennt. gilt dann als relativ offensiven Interviewer in den politischen Gesprächen. Aber auch einer, der mal ein bisschen den Finger unter beim Plexus reindrückt, wenn ich ein bisschen spüre, wo der Schuh drückt bei den Menschen. Und aus dieser Position heraus gilt ein bisschen als offensiv, ein bisschen nonchalant zwischendurch, ein frecher Siechen, kann man sagen. Und das gibt dann so ein Image, wenn man mich natürlich sieht, wenn ich unterwegs bin und mit Vehemenz und ich Freude und ich bin einer mit Temperament, ich bin ein impulsiver Typ und voller Energie, voller Tatendrang, sonst würde ich ja nicht mit 65 noch sagen, ich mache, wir kommen dann noch drauf am See. Und viele Leute schätzen mich dann einfach so ein, so sagen, ja, das ist ein bisschen Schnurri, er ist immer on the road, er ist immer mit Leuten am Gespräch vor einem Bahnhof Biel oder irgendwo. Das ist eine Schnurri. Und die mich kennen, wissen, dass ich nicht eine Schnurri bin. Natürlich ist das ein Arbeitsinstrument von mir, als Journalist sowieso, früher schreibend, heute vor allem interviewend. Aber so viel wie ich rede und so viel wie ich mit Leuten bin, sehr gerne meine Zeiten, wo ich sehr gerne alleine bin oder in Zweisamkeit bin oder einfach mit Leuten an einem guten Gespräch und sehr ruhig. Und diese Seite kennen natürlich die Leute nicht.
Wann verschlägt es nach der Sprache?
Ja, das hat es mir schon ein paar Mal im Leben. Wenn es emotional sehr nach ist, wenn Dramen, die mir passiert sind im Leben, passiert sind eben, dann verschlägt es mir die Sprache. Oder wenn ich, wie letztens, als ich in Brasilien war, einfach in wilder Natur bin, im atlantischen Regenwald oder vier Tage in einem Bungalow bin, einfach in die Natur rausschauen. Und den Vögel zulassen und einfach sagen, wie klein als ich bin als Mensch, wie klein als wir sind als Menschen, dann verschlägt es mir auch die Sprache.
Ihr habt Dramen in eurem Leben angesprochen. Eins ist schon sehr früh eingetreten, als ihr 15 war, ist euer Vater. Er war Gemeindepräsident von uns und ein recht bekannter Notar auch. Ist bei einem Verkehrsunfall, also ist respektive überfahren worden und gestorben. Ihr seid 15 gewesen. Was habt ihr von eurem Vater gelernt?
Ihr habt das Drama angesprochen. Das ist ein Drama, das vergesst ihr nie, wenn ihr als Kind so früh einen älteren Teil verliert und so schockartig. Das bringt ihr nie weg. Das könnt ihr nicht in eine Schublade tun, aber die Schublade die geht immer wieder auf. Mhm. Das sind Gefühle, das sind Schock, Horrorgefühl, Verlustgefühl. Die verliert ihr nie. Da könnt ihr coachen, was ihr wollt. Das habe ich nicht dem zumal. Ich habe es probiert zu verdrängen. Das ist etwas sehr, sehr Starkes. Das war die grösste Zäsur in meinem Leben. Was hat mir der Papa gelernt, der Vater? Der Vater hat mir einfach, was er konnte mitgeben bis 15, mir an Werten. Was man kann mitgeben an einen jungen Giel bis 15. Er war natürlich sehr engagiert beruflich, auch politisch und so. Hat nicht immer viel stattgefunden daheim, aber wenn wir zusammen weg sind, Bergen oder so laufen oder auf die Ski, dann sind wir zusammen gewesen, dann haben wir viel Quality-Zeit gehabt. Es ist nie eine Frage von Menge, die man als Vater oder als Eltern mit einem Kind ist, sondern eine Frage von, wie man mit einem Kind, mit Söhnen und Töchtern zusammen ist. Und der Vater hat mir sehr viel mitgegeben Sachen, eben Zivilcourage. Er war selber ein sehr zivilcouragierter Mensch gewesen. Herstehen, wenn man herstehen für etwas, für seine eigenen Propos, aber auch für andere Menschen. Wenn Ungerechtigkeiten passieren im Umfeld, herstehen und sagen, hört, wenn da niemand zu Ort greift, jetzt ist es so, das geht gar nicht. Also, das sind so Werte, die der Papa mir mitgegeben
hat. Er war sehr bekannt, ich habe es schon gesagt, Notar, Gemeindepräsident. Und als er ist gestorben, hat es sehr viel Mitgefühl ausgelöst. Also es sind sehr viele Leute auch an seine Beerdigung gekommen.
Ja, ja, die Beerdigung gar nicht bewusst mitbekommen. Das ist noch verrückt in diesem Alter. Da ist man irgendwie noch so in einem Vakuum hin, wenn man das erfährt, dass der Vater stirbt. So schockartig. Ich bin dann gerade vom Tessin zurückgekommen mit einem Freund, einem Jugendfreund aus dem Tessin. Und dann erfahrt man das. Und dann drei, vier Tage später ist die Beerdigung. Das bekommt ihr gar nicht richtig mit. Aber was ich gesehen ist, da war ja die Turnhalle ins Gefühl gewesen, die Kirche, der Kinosaal etc. Noch draussen, die Kirche sind die Leute gestanden. Also der Vater war sehr eine beliebte Figur gewesen. Und das war etwas Schönes gewesen, gleich nachträglich. Die Bilder, die ich jetzt natürlich nicht mehr gleich präsent habe, aber gleich noch präsent habe, die vergessen ihr nicht. Das ist eigentlich sehr schön als Erinnerung.
Dann seid ihr irgendwann mal an das Gymi zu Neuenburg, also auf Französisch. Warum habt ihr das Gymi auf Französisch besucht?
Ja, ist ja so. Ich wollte in der Wirtschaftsgymi das Bio machen, Prüfung, und bin hochkant durchgefallen, weil ich bin nicht so ein guter Schüler war. Also, Schulisch hat es gelangt, aber ich war so ein bisschen Zappo-Philipp gewesen. Man würde heute sagen, ein ADHS-Kind. Interessant, ich glaube, das habe ich bis heute nicht ganz verloren, das ADHS-Artige, weil ich nie Ritalin bekommen habe, sonst hätte man mir auch Ritalin gegeben. Das ist bis ins Alter geblieben. Ist auch eine gute Geschichte, weil man ist dann immer vom Gewiefen und man macht eben wie im Journalismus oder immer noch Sachen, man braucht immer ein bisschen
Betrieb. Und man kann sich eigentlich sehr gut konzentrieren, wenn es einem eben interessiert.
Genau, wenn man interessiert ist, wird sogar vielleicht noch fokussierter als andere und das ist spannend. Also das ADHS, das wäre eine andere Diskussion, ob man immer so Ritalin geben finde. Man muss das auch mal einfach durchgehen oder mittragen. Das ist schon ein Talent und ein Skill, finde ich, ADHS zu haben. Das ist sicher ein bisschen abgeschwächter heute, aber auf eure Frage zurück, warum Neuenburg? Ich habe immer dann die Prüfung Hochkampf verpasst, weil ich ein bisschen viel vor der Tür war, in 8. und 9. Klasse, weil ich eben, gut Deutsch gesagt, auch was manchmal schon ein bisschen den Unterricht gehört habe, wenn man ein bisschen geschnurrt hat und so, und eine Lehrerin oder zwei gefunden, so, jetzt mal wieder raus, Roland. Und dann hat man ein bisschen die ein oder andere Lücke gehabt, ist auch lieber gerne auf dem Schulplatz gesehen, als Aufgaben zu machen, oder? Meine Mutter hat gesagt, komm, das sollst du noch, und ich gefunden, ist gut, und bin dann hinter das Fenster ab und lieber schütteln. Und das hätte halt nicht gelenkt. Und dann hat's, aber in Neuenburg, habe ich gehört, dass man in Neuenburg so eine Couche-Préparatoire machen kann, von 3 Monaten. Und das Französisch ist mir immer gut gelegen. Sprache generell. Und dann habe ich nachher mich dort angemeldet und dann bin ich dann dort reingekommen.
Wie ist das gewesen, nach Neuenburg im Gymi?
Ja, es war einfach der Unterricht auf Französisch gewesen, und das ist gut, aber es war natürlich auch die Deutschschweizer Klasse von Bern, von überall. aber der Unterricht ist einfach alles, Geo oder was auch immer, Buchhaltung, Mathe, alles ist Französisch gewesen, und das hat ihm natürlich einen guten Wortschatz.
Alors, vous savez faire la comptabilité en français?
Bah, la comptabilité aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui fait, mais je la comprends, c'est juste.
Wir sind schon beim ersten Lied. Ich bitte ja all meine Gäste, bitten, dass sie mir 3 Lieder mitbringen sollen, die ihnen irgendetwas bedeuten, was sie etwas auch dazu sagen können. Wir hören jetzt gleich Jazz, Blueswalk von Lou Donaldson. Warum das Lied?
Der Lou Donaldson, der hat es angesprochen, wir kommen auch drauf, hat in meinem ersten Club, Jazzclub, den ich auftrat, das war im Take 5 gewesen, Take 5 Club in Biel 1992, im ehemaligen Loft, wo ich drin habe gewohnt, erst 2 Jahre. Und er den Club dort begründet hat, auf 4 Jahre gehabt, hat der gespielt. Das ist ein wunderbarer Blue Note Artist, also vom Label Blue Note. Und der Lou Donaldson ist einer der ganz grossen amerikanischen Saxophonisten. Und darum spielen wir das Lied jetzt hier. Thank you.
Das ist der Blueswalk von Lou Donaldson und das ist der Klartext, der Aschutalk heute mit dem Bieler Journalist Roland Itten. Das klingt so ein bisschen nach New York. Jazz und New York, das ist irgendwie so eine Verbindung, die ich immer mache. Reden wir doch über New York, weil ich glaube, das ist für euch ganz eine wichtige Stadt. Ihr seid als recht junger Mann das erste Mal nach New York. Und das war eigentlich gar nicht vorgesehen.
Nein, das war nicht vorgesehen, überhaupt nicht. Das ist amüsant. Ich hatte einfach ein bisschen genug für das Militär. Dann. Ich hatte die Wehkassolle und bin jetzt sehr motiviert gewesen. Auch sonst ein bisschen bei mir hinterfragt, was mache ich denn? An der Berner Uni habe ich französische Literatur studiert, relativ unmotiviert. Habe nicht so gewusst, was ich will. Habe gewusst, ich will eigentlich etwas mit Schreiben, aber dann, oder mit Sprache, aber dann nicht gewusst, was machen. Dann ist noch das Militär dazwischen gekommen. Und dann habe ich gefunden, jetzt mache ich einfach mal eine Auszeit. Jetzt gehe ich. Und dann bin ich mit Autostopp auf Rotterdam. Ich habe dann 2.500 Franken im Sack gehabt, dann einen Renault 4. Wir können leisten, weil ich nebenzu ein bisschen geschöppelt habe, Sestavaye und so. In der Cesa konnte ich mir einen einfachen Renault 4 kaufen, für etwa 2.800 Franken. Dann für 2.400 verkauft und bin dann mit Autostopp mit diesen 2.400 auf Rotterdam und habe eigentlich in Rotterdam auf ein Schiff wollen. Ich bin dort die Reling auf, mit einem Sack über den Schultern, die wackelnden Leitern auf und überall hat es geheissen, los. Du kannst nicht mitkommen, du könntest mitkommen, aber du musst zuerst anheuern. Das heisst, du musst zuerst ärztliche Tests machen, 2 Wochen lang etc. Und die Geduld habe ich nicht gehabt. Da kommt wieder die Tugend von Ungeduld rein, vielleicht ein bisschen vom ADHS, das ich vorhin erwähnt habe. Und bin dann von Rotterdam direkt auf Flughafen Schiphol gefahren.
Mit auf Zug,
ja, auf Amsterdam. Mhm. Und habe dort eine charmante, sympathische, etwas ältere Frau, als ich dann mit 23 gefragt, wo ich hinfliegen könnte. Und sie hat gesagt, ja, wenn ich über das Meer will, kann ich nach Marokko. Und ich fand, nein, das sind mir zu wenig weit. Dann hat sie gesagt, der günstigste Flug, und sie hat nach New York City. Ich habe New York City kennt von den alten Jerry Cotton-Romanen, die wir alle gelesen in dieser Zeit. Und mhm.
Wo man am Kiosk kaufen konnte,
mit dem Phil Decker und mit seinem roten Ferrari und seinem Kumpan und von den Mobsters und so. Ich war natürlich ein reger Jerry Cotton-Leser gesehen früher. Ich habe mich fast so ein bisschen literativisiert mit dieser Zeit dann und habe nachher die Stadt eigentlich nicht gekannt, ausser von ja, so ein bisschen Serien.
Dann seid ihr mit der Swiss Air geflogen?
Nein, ich bin KLM übergeflogen.
Ah, KLM, klar.
One-Way-Ticket und lande am Nachmittag, am 5 Uhr. Rückwärts natürlich mit der Zeit in New York und bin an der 42. Straße in der Port Authority rausgekommen und habe die Woche gerade drauf geschaut am Times Square, da sind die Leute hergekommen, es war farbig, es hat mich nach Inns, Neuenburg und Bern, wo ich 2 Jahre gemacht habe, ist das für mich eine absolut neue, explosive Welt gewesen, mit Musik, die dann in den 80ern, das war 1983, gewesen. Und das hat mich dann enorm geprägt.
Es war auch eine spannende Zeit in New York. Also zum einen eine sehr unsichere Stadt, zum anderen natürlich kulturell mit der ganzen Hip-Hop-Kultur, die dann so richtig ist aufgekommen. Ihr habt es jetzt auch angesprochen. Was hat ihr denn eigentlich gemacht die ganze Zeit in New York?
Also ich habe zuerst mal geschaut, dass ich ein bisschen unterkomme in einem günstigen Ort. Ich war die ersten 4 Nächte in einem YMCA gewesen. Das hat mich dann irgendwie jetzt christlich und langweilig gedacht. Ich habe dann ein einfaches Hotel gefunden im 12. Stock mit 3 Kollegen. Kollegen waren ein Schotte, ein Engländer und ein Franzose. Wir haben jeden 8 Dollar gezahlt. Es hatte keine Klimatisierung gehabt. Es war ein heisser Sommer im 12. Stock, 55. Straße, on Broadway, also am Broadway. Unter ein paar Strassen unter dem Central Park. Und dann habe ich dort hier von einquartiert und plötzlich gemerkt, ich habe kein Geld mehr oder nicht mehr viel.
Also die 2.500 sind schnell weg.
Ja, also ich muss sicher 2/3 und dann fand, jetzt muss ich etwas machen, sonst muss ich zurückfliegen. Und dann habe ich gesehen, eine Deli, also so die Delis, die
Läden
in den Ecken, die es gegeben hat, jeden Ecken war eine Deli, haben sie einen Velofahrer gesucht, der Pizza verdreht, über 2 Avenues, 7. Broadway und 8. und über etwa 6 Strassen mit einem 5-Gang-Renner. Und die haben dann den Job bekommen und bin dann 2 Monate so gewesen. Und nach 2 Monaten hat mir dann aber dann gemerkt, wie hart das ist in Amerika, dass man Leistung bringen muss. Ich habe manchmal ein bisschen zu viel geschnurrt mit den Leuten dort, wo ich eine Pizza anbrachte und so. Und die haben gefragt, where are you from? Und so. Und gesagt, ja, ich sei ein Schweizer Student und so. Und dann habe ich einfach dann mir gesagt, listen, guy, you have really to. You have to go for it. Und ich habe es nicht gebracht. Ich habe es schon gebracht, aber ich habe es nicht so gebracht, wie er erwartet. Es ist tough in Amerika, wenn man so einen Job hat. Und hinter jedem Job warten 20. Das habe ich dort gelernt. Das war eine wichtige Lebensschule. Und dann haben wir einen Job im Village Jungle gesucht, in einer Bates. in der Plöbe gsi, etwas wie im Lady Esther. Und dort bin ich dann als Dauerwäscher angestellt worden. Für $4, für $4 die Stunde. Das war dann mal 2 gewesen, also 8 Franken. Für 8 Franken pro Stunde ist man rechnen. 8 mal 8 gibt 64 Franken im Tag. 8 Franken hat mein Hotelzimmer, mein Share, also mein Teil, Anteil gekostet mit den Jungs. Und ich konnte ein Labellwein am Abend warm essen. Und es war eine wunderbare Zeit gewesen. Und die haben es gesehen. Das Faszinierende an New York, was dann ist passiert in den 80er Jahren, der 1983 war wirklich die Geburt vom Hip-Hop gewesen, also wo die Schwarzen mit dem Hip-Hop aus den Hoods, sich aus ihren Hoods von Brooklyn, von Harlem, aber nach Manhattan auf den Garton haben den Breakdance gemacht, schon bereits. Das ist erst 1984 in die Schweiz übergeschwappt, wie alles, was von Amerika kommt, immer ein Jahr später. Es war eine verrückte Zeit gewesen, alle U-Bahn-Wagen waren versprayt, Keith Haring war dann alles drin gewesen, New York hat dann pulsiert, es war auch dreckig gewesen, Grace Jones hat dort ihren grossen Aufstieg gehabt. Es war eine Stadt gewesen, die mich dann wahnsinnig geprägt hat, von Offenheit, von den Impulsen.
Wenn ich euch so zulasse, tut ihr so etwas verklären, die Zeit?
Ich tue sie nicht verklären. Es ist für mich einfach, es ist einfach noch heute eine Begeisterung von dieser Zeit. Und ich habe nie mehr so ein intensives Gefühl erlebt in einer Stadt, bis heute nicht, und ich bin viel gereist. New York dann, 1983, ich bin mehrmals wieder gesehen, bin letzten Oktober gesehen, wieder 10 Tage, schon eine andere Stadt heute, es ist nicht mehr gleich.
Ja.
Dann war es wirklich ein Aufbruchstag für die Musik und die sozialen Milieu. Und man muss sich vorstellen, New York ist dann, ihr habt es gesagt, es war eine ausbombte Stadt, in Anführungszeichen, ja. Lower East Side, Harlem, Bronx. Es war viel Kriminalität, die Mafia, die italienische, die Cosa Nostra ist dann voll dran gewesen. Es war sehr, sehr kriminell gewesen, dann die Stadt hier. Aber wahnsinnig farbig geworden. Für einen jungen Guy aus dem Seeland, der ein bisschen Neuenburg und ein bisschen Bernerfahrung hat, war das Grösste gewesen. Also, keine andere Stadt hat mich so prägen können.
Warum seid ihr wieder heimgekommen?
Ja, weil ich nach 10 Monaten habe gemerkt, es ist gut jetzt, ich weiss jetzt, in welche Richtung es mein Leben geht. Ich habe gewusst, durch all die Beobachtungen, durch all die Impulse in New York, durch die Geschichten, die ich gesehen habe, die ich auch erlebt habe, die Menschen, die ich alle kenne, die Vielseitigkeit, habe ich gewusst, ich will wirklich schreiben. Und nicht ein Buch schreiben, sondern ich will wirklich Journalismus. Weil dort einfach laufend können, eine Geschichte verkaufen, theoretisch, oder? Weil ich noch nicht Journalist war.
Also und wenn man mit offenen Augen durch New York geht, ja, kann man sehr
da kann man, ja, man kann das natürlich weltweit in jeder Stadt. Ich könnte überall hin. Und es gibt auch in Bio Geschichten, die auf der Strasse sind. Das seht ihr ja selber im Verlag hier, wo wir im Alltag erlebt haben als Journalisten. Aber in New York war das für mich unheimlich gewesen. Und was mich auch noch impulsiert, also den Impuls, der bis später dann wahnsinnig nachgewirkt ist, dass mir in New York eigentlich der Horizont nicht nur für Menschen und für Geschichten hat aufgetan, sondern auch für die Musik. Das heisst, ich habe so viele Konzerte gehört, gratis Konzerte gehört, aber auch in Jazzclubs hinein, wo ich natürlich von Hip-Hop gehört habe, zu Funk, Soul, aber auch zu Jazz, wo das ist wirklich das Mekka vom Jazz weltweit, neu in den Clubs im Village Hunger und in Harlem oben, im Apollo dann noch. Und ich habe so viele gute Sachen gehört, dass ich gewusst, Musik ist für mich, also, ist immer zentral gewesen, als Junge, ich mit 18, 19, aber das sind noch zentraler Worte. Und das hat sich ja auch ausgedrückt in diesen Nachtclubs, also in diesen Jazzclubs, wo ich später auftrat.
Also, New York hat zu schreiben, hat euch Lust gemacht zu schreiben, hat euch eine Welt von der Musik gezeigt, ihr habt sicher auch Impulse bekommen für die Nachtclubs, die ihr dann in Biel gegründet habt. Wir reden über alles das. Zuerst aber noch das zweite Lied, das ihr habt mitgenommen habt. «Only in it for the money» von Jimmy Smith. Wollt ihr etwas dazu sagen? «Only in it for the money».
Also viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das natürlich, Jimmy Smith. Jimmy Smith ist gestorben leider. Ist einer von den ganz grossen Dutzenden von Alben gemacht. Auch Blue Note Artist gesehen vom Blue Note Label, legendären Jazz-Label. Vielleicht der Beste, vielleicht einer der weltbesten Organisten, wie er gespielt hat, autodidakt, wie viele grosse schwarze Jazzer. Und er hat im Blue Note Club dann,
wo ihr habt gegründet?
Ja, 2007 2 Konzerte gegeben. Und darum habe ich das jetzt ausgewählt.
Also lassen wir rein.
say you're in love, love, you won't try it out for size. Your business. Got a handful of gimmies shining in them bloodshot eyes. You're living life like you're bleeding rummy. Then I get you 20, y'all ain't in it for the money, baby. Only in it for the money, honey. You're looking at a guy like a department store dummy. Can I get you 20, y'all ain't in for the money, honey. Only in it for the money.
Das ist der Klartext heute mit jemandem, der sonst immer die Fragen stellt, mit dem Journalist Roland Itten. Ihr kennt ihn sicher von seinen unzähligen Interviews auf Telebilag. Roland Itten, wir haben vor dem Jimmy Smith haben wir über New York geredet und wieder dort auch ein Gespür bekommen, für das ihr eben in den Journalismus einsteigen wollt. Dann seid ihr zurückgekommen, in Zeeland, auf Biel. Und dann hat euch jemand eine Chance gegeben, das zu werden, nämlich der Mario Cortesi.
Genau. Ganz eine wichtige Person, Persönlichkeit in meinem Leben. Aber ich bin nicht zurück nach Biel, sondern ich bin zurück nach Bern zuerst. Und habe in Bern 1984 zuerst mal zwei, drei Jahre bin ich noch an der Uni umgetingelt, aber ich habe verschrieben. Ich habe mich beim Bund, bei der Zeitung Bund, habe ich angehört und gefragt, ob ich wen darf ich praktisch arbeiten. Sie können mich schicken, woher. Sie können mich wirklich jagen. Sie können mich irgendwo an einen Anlass schicken. Das haben sie auch gemacht, im Stadtressort. Dann habe ich mal zuerst zwei, drei Jahre beim Bund so gearbeitet. Und dann auch bei der DRS3 Hospitanz dürfen machen. Sie haben auch das Radio-Business gesehen, wie das läuft und so. Bei der Uni weiterhin gesehen. lieber aber geschrieben und lieber unterwegs. So spannende Menschen in Bern getroffen. Ganz eine tolle Stadt. Da habe viele Künstler lernen kennen, ob mehr in Toppenheim, Journalisten lernen kennen, interessante Leute aus der Geschäftswelt und so. Immer breit gewesen. Immer sehr breit und immer auch neugierig. Und dann treffe ich den Nick Ramseyer, wo Bundeshauskorrespondent war für den Tagesanzeiger, wo man gesagt hat, wenn du Geschichten lernen willst, erzählen. Wenn du Journalismus von Picken auf lernen willst, dann musst du zum Cortesi auf Biel.
Ins Büro Cortesi.
Das beste Pressebüro, 50 Journalisten, Franka Meier, Rotenbühler, all die Leute, die dort bei Mario Cortesi sind mit ihm zusammen gross geworden, die für alle Schweizer Medien geschrieben haben, notabene natürlich das Bilbien, aber vorher war es das Pressebüro vor dem Bilbien. Auch für die Schweizer Fernsehen viel produziert. Okay, dann habe ich gefunden, ja, wenn du das sagst, du hast ja das auch gemacht. Ich dachte, ja, so habe ich es auch gemacht. Dann habe ich gesagt, das will ich auch. Dann habe ich meine Artikel mitgenommen, teile in so einer grossen Biella-Bundesordnung. Biella erst später dann wirklich erkennt. Und bin zuerst mal im Leben wirklich auf die Biel gekommen. Bin jetzt von Mario Cortesi in Neuburgstrasse raus, ohne Rendezvous notabene. Und er hat eine sehr, ja, man kann sagen, eine prägnante Vorzimmerdame gehabt. Die ist heute noch aktiv, Bea Jenny, und leidenschaftliche Leiter von der Administration auf dem Betrieb gewesen. Ich muss sich vorstellen, 50 Leute im Verlag, das war ein anderes Gesicht als heute. Und die hat gesagt, habt ihr ein Rendezvous? Und ich habe gesagt, nein, aber ich komme vom Bund, von Bern. Das hat natürlich Eindruck gemacht. Ich habe natürlich ein bisschen blöffend auf gut Deutsch gesagt. Und nach 5 Minuten ist er raufgekommen. Und nachher haben wir 10 Minuten geredet. Und dann hat er gesagt, Herr Itten, ihr könnt kommen zu mir. Und dann habe ich ihn später einmal gefragt, wie ist es eigentlich gewesen? Die haben einfach nach 10 Minuten gefunden, den ich nur einen einzigen Artikel lesen. Und gesagt, wüsste der Ritter, ich habe im Leben gelernt, dass ich nach 5 bis 10 Minuten weiss, ob einer passt oder nicht. Mhm. Und wir haben eine wunderbare Zeit gehabt über all die Jahre, was sich dann eben noch mit dem Telebinego alles ergeben und eine fantastische Persönlichkeit.
Dir hat es gesagt, es hat sehr, sehr berühmte Journalisten, auch andere, die beim Büro Cortesi sind gross geworden, Peter Rodenbühler, Franka Meier. Was habt ihr von denen gelernt? Was habt ihr von Mario Cortesi gelernt?
Also ehrlich, von allem, der ganze Betrieb, wenn er aufgebaut ist, war einfach ein sehr kreativer Betrieb, war nicht ein Schulmeisterbetrieb, sondern man ist einfach ins kalte Wasser geworfen worden. Er geht so los, nach 3 Tagen, gegangen an den Gerichtsprozess, schreibe über den. Gang zu dem Künstler, mach ein Porträt von dem. Mach eine Sportreportage, oder mach etwas über das. Gang ist da dran, gang zu lassen. Und dann ist man begleitet worden mit diesen Mentoren. Der Werner Hadorn ist auch einer von denen gesehen, wichtige Figur. Und was ich dort vor allem gelernt habe, ist, man kann alles lernen, wenn man will und wenn man Freude hat und wenn man neugierig ist und wenn man will besser werden. Das ist im Leben immer so. Man kann immer noch besser werden. Wir können beide immer noch besser werden. Man muss einfach nicht bleiben stehen. Man weiss schon alles. Und dort habe ich wirklich das Handwerk gelernt. Und ich glaube, ich hätte in keiner anderen Zeitung als Volontär so gut können lernen, weil ihr einfach in einer grossen Zeitung einfach nur Papierkorbgeschichten macht oder das. Einfach die kleinen Geschichten, die die gestandenen Redaktoren.
Das war früher sicher so gewesen. Das ist heute nicht mehr so, muss ich sagen. Heute tut man den jungen Leuten eigentlich in der Zeitungsredaktion müssen auch schon viel Verantwortung übernehmen. Aber dann war es sicher so gewesen, dass so im Bund und Tagesanzeiger haben die Volontäre einfach das gemacht, was sonst niemand wollte machen. Man kann sagen, der Mario Cortesi hat sehr eine wichtige Rolle in eurem Leben gespielt. Immer wieder eigentlich. Hat er mit dem zusammen journalistisch gearbeitet. Nach dem Büro Cortesi, jetzt müssen wir schnell ein bisschen kurz durch die Zeit durch, seid ihr dann irgendwann mal auf London ein Jahr, wegen Liebe, seid dann zurückgekommen von London, dann seid ihr zu Tele Bern, habt eine Sendung gemacht, wie hat sie geheissen?
Eine Nacht mit.
Eine Nacht mit, die hat man ehrlich so gar nicht gekannt in der Schweiz. Da seid ihr eine ganze Nacht mit einer berühmten Persönlichkeit eben durch die Nacht gezogen, um die Häuser gezogen, habt mit ihr geredet und das ist dann auch zusammengeschnitten worden und ausgestrahlt. Und irgendwann hat er das Telefon bekommen von Biel, vom Büro Cortesi, respektive von Mario Cortesi.
Genau. Man muss vielleicht auch etwas sagen zu dieser Sendung von Telebern. Ich bin dann 1995 angefragt worden, ob ich die Sendung moderieren würde. Dann musste ich ein Casting machen. Es waren auch die drei Leute in der Auswahl gewesen und den Zuschlag bekommen. Vom Hannes Stark, der dann wirklich den ganzen Content kreiert hat, bekannter Mann als Journalismus, als Filmrealisator. Und die Sendung war ja ganz toll gewesen, weil es war eben nicht ein Studio-Talk gewesen, sondern wie ihr gesagt, man war eine Nacht lang unterwegs. Also man hat vom 6 bis am Morgen meist, ob das der Espi war, der Jean Ziegler, Liselotte Pulver oder Miss Schweiz. Und man ist einfach während 5-6 Stunden nur eine Kameramann und ich und der Gast unterwegs gewesen. Notabene oder Mario Cortesi ist mal als Gast dort, hat dort stattgefunden. Und einfach Persönlichkeiten, die in der Schweiz eine Woche vorher auf der Titelseite waren, sind eine Woche später bei mir in Sendung gewesen, die Leute selber können organisieren. Mhm. Und über diese 4-5 Stunden, wo man zusammen ist, ist die Kamera vielleicht 2 Stunden gelaufen. Also, ohne gelaufen, nicht live. Und nachher hat natürlich die Menschen sich einen ganzen Abend mit Nachtessen und dann ist man dort hier und dort gesehen, können das Programm gestalten, haben sich die geöffnet. Und die Sendung hat so toll gesehen, die hat man dann eingestellt, weil sie zu viel gekostet hat. Also man hat sie nicht eingestellt, man hat sie nur noch einmal im Monat machen, statt wöchentlich.
Seid ihr in das teure Restaurant?
Nein, ich wollte den Aufwand natürlich, Postproduktion natürlich auch kostet und so. Und nachher habe ich gefunden, dann am damaligen Programmleiter gesagt, also wenn man eine Sendung wöchentlich abschneidet auf einen ist, was so Erfolg hat, ist die erfolgreichste Scheins noch heute die Sendung, die Telebani gemacht hat, dann mache ich nicht mehr mit, dann wechsle ich. Dann habe ich mich in Zürich mal um 10 vor 10 mit Martin Hofer in Kontakt genommen. Da hat man gesagt, das wäre eine gute Sache, komm zu uns, wir können es in einem kleinen Format machen. Und gleichzeitig, in der gleichen Woche, wo wir Kontakt hatten mit dem damaligen Sendeleiter von 10 vor 10, ruft mir Mario Cortesi an. Er sagt, der Ritten hat die Zeit. Sage ich, ja klar, für euch habe ich immer Zeit. Um was geht's? Kommt auf Biel, wir müssen reden. Nachher sind wir ins Hotel Elite. Er ist natürlich gerne im Amphitryon gehockt, im legendären, besten Lokal vom Hotel Elite, wo dann noch 5 Sterne klassiert ist. Nachher ist er mit zum Mittagessen eingegangen und gesagt, hört Herr Ritter, wir machen ein Fernsehen aufs Biel. Ein zweisprachiges Fernsehen. Eine Stunde Sendung jeden Tag, aber eine halbe Deutsche, halbe Welsch. Die sind Journalisten, die kennen die Region gut, die sind Seeländer, die sind 4-5 Jahre bei mir gewesen, die kennen Biel gut, die sind bilingue. Und ihr habt jetzt bei dieser Band 2,5 Jahre das Fernsehhandwerk gelernt. Wir wollen euch gerne als Programmleiter. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja wahnsinnig, das ist toll. Ich habe gesagt, ja, ihr könnt alles machen, ihr könnt das Programm zusammenstellen, ihr rechnet das Programm, Sendungen, Studios suchen, Dekor organisieren, Personal, DJs, Journalisten organisieren, Moderatoren casten. Dann habe ich gesagt, ja, Gott, Dekor, das ist schon eine schöne Sache. Aber jetzt habe ich gerade die Möglichkeit, mit Martin Hofer am Reden für 10 vor 10, dann könnte ich mal national noch etwas ausprobieren. Nachher hat er gesagt, wisst ihr, Reiter, wie er ist, das könnt ihr später immer noch, in ein paar Jahren. Aber wenn ihr einmal älter seid, 60, 70, oder zurückdenkt als Journalist, wenn ihr einmal etwas könnt selber anstossen, bauen, aufbauen, das könnt ihr nicht sagen, wenn ihr in der Fabrik in Leutschenbach seid, weil dann seid ihr einfach einer von vielen. Aber etwas selber können als Programmleiter, ein neues Medium aufbauen, das können nur ganz wenige Journalisten. Und nachher hat er gesagt, ja, das ist schon verrückt. Dann hat er mich vom Ego abgeholt und hat gesagt, ja, aber ich verdiene jetzt Zürich so viel. Dann hat er gesagt, das zahlen wir euch auch. Er hat gesagt, wunderbar, ein junger Schiff, so hat es angefangen.
Und jetzt seid ihr so lange immer dabei, in wechselnden Rollen. Eben, ihr seid Programmleiter gewesen. Jetzt nach 25, nach fast 26 Jahren, seid ihr immer noch jede Woche auf dem Sender. Seid ihr eigentlich nie müde? Mögt ihr noch?
Es ist ein Virus. Neugier ist ein Virus, das man hat im Leben. Und ich merke ja das auch im Alltag, wenn ich irgendwo auf einem Skilift bin und ich mit einem Fremden rauffahre oder auf dem Sessel. Ich bin immer da, was das Gespräch anfängt. Das mag gewisse Leute nerven, wenn ich merke, es nervt sie. Wenn ich merke, es nervt sie, dann schweige ich gerade wieder. Irgendwie so ein bisschen spüren, oder? Man kann nicht einfach, also nicht zutexten, ja nicht. Aber ich bin ja ein Frager. Ich frage ja immer. Und das mache ich auch viel privat. Ich habe festgestellt, im Leben, es tun viele Leute, sagen, du kennst nur so viel. Sagen, ja, aber ich frage noch viel, schon mehr. Und das ist eigentlich etwas, wo nie weggeht.
Also, Mühe seid ihr nicht, stelle ich fest.
Nein, das ist ja das, was einem nicht Mühe macht. Ich glaube, ich habe der Emil, vielleicht so als Beispiel schnell sagen, der Emil vor 2 Monaten interviewt, 92, und dann habe ich ihn gefragt, am Schluss habe ich gesagt, wie ist es, Emil? Warum? Wie kann man so fit und so lebendig bleiben mit 92. Dann hat er gesagt, in dem, was man neugierig bleibt.
Und ihr habt in eurem Leben dabei sehr viel Nächte durchgemacht, kann man glaube ich sagen. Ihr seid sehr engagiert gewesen im Bieler Nachtleben. Man vielleicht auch sagen, Biel war in den 70er Jahren schon ein Zentrum vom Nachtleben gewesen. Zuerst mit den Dancings, wie zum Beispiel mit dem Fantasio. Vielleicht die älteren Leute mögen sich noch erinnern an der Blenkenstrasse, dann eben mit dem Abraxas in den 80er, wo man weiss, dass die Leute aus der ganzen Schweiz nach Biel sind gekommen. Das war dann später bei euren Clubs auch so gewesen. Warum ist Biel so geeignet für Nachtclubs?
Oder gesehen für Nachtclubs. Sagen wir so. Ist es nicht mehr. Ist eine andere Zeit heute. Die Zeit hat sich verändert, die Jungen haben sich verändert, die Bedürfnisse haben sich geändert.
Warum ist es denn? Der hat ja sehr Erfolg mit euren Nachtclubs.
Ja, man muss auch immer ein bisschen Zeiten anschauen, oder? Früher war ja immer alles neuer gewesen, wenn man etwas macht. Heute gibt es ja natürlich alles schon. Und das war schon dann gewesen. Ich bin natürlich auch in einer wunderbaren Zeit in den 80er Jahren auf Bio gekommen, Mitte 80er Jahre, 86. Das erste Mal, wo ich wieder auf Bern zurück bin, ein paar Jahre zu Telebern, und dann wieder zurückkomme. Insgesamt, wenn ich es anschaue, fast 30 Jahre Biel, oder? Ich sage, ohne nicht gebürtiger Bieler bin. Linzer, aber ich bin Seeländer, gut. Biel war einfach eine unheimlich offene Stadt, wie andere eben nicht so waren, nicht so verkrustet, nicht so bürokratisch. Ich habe immer gesagt, in Biel, das ist aber noch heute so, kannst du eigentlich alles machen. Wenn du ein gutes Konzept hast, eine gute Idee hast, dann wenn du mit der Vorstellung bist bei Behörden oder die kannst begeistern für etwas und die Leute noch kannst begeistern, ein gutes Konzept, dann kannst du in Biel noch heute alles machen. In anderen Städten kann man das nicht mehr unbedingt.
Jetzt so die Freiräume auch nicht mehr.
Die Freiräume auch nicht. Und Biel hat ganz viel Freiraum gehabt im Lokal und Biel ist halt einfach, wie es ist. Es ist eine nonchalante, charmante Stadt.
Ist eigentlich die Nacht eure liebste Tageszeit?
Nein, sie ist ein Zeitchen automatisch geworden und natürlich über Jahre, wo ich die Clubs hatte, wo ich einfach immer morgen 3-4 Uhr warten, das ist ja so. Aber ich bin ja auch einer, wenn ich genug gepuselt habe, wenn ich früh ins Bett gehe, den Morgen sehr gerne habe, also wirklich früh. Und einen unheimlichen Power und Energie entwickle am Morgen, wo halt auch schön ist. Aber
die Nacht hat schon...
Hat auch mit dem Alter zu tun. Aber die Nacht ist schon... Ich sehe uns lachen, oder? Die Nacht ist natürlich schon etwas... Sie hat ein bisschen etwas Mystisch. Musik passt auch gut. Ein schöner Jazz-Song, wie wir vorher gehört, passt dazu. Ich schreibe noch gerne am Abend bei mir daheim, wenn ich eine Kolumne schreibe oder so. Ich habe mich oft ertappt dabei, dass ich um 10, 11 Uhr noch schreibe, wie es am Morgen um 1. Man ist ruhig. So wie der, der eigentlich am Morgen um 4 Uhr aufsteht und die ersten 3 Stunden mal arbeiten kann, ohne gestört zu werden.
Nachtleben wird immer auch mit Drogen ins Spiel gebracht oder in Verbindung gebracht. Über euch wird gesagt, ihr seid doch kein unbeschriebenes Blatt. Wie ist das?
Ja, das ist so. Ja, in den wilden 80er Jahren, das sind die Zeiten gewesen, in den 80er Jahren, späten 80er Jahren, Anfangs 90er Jahren, haben wir natürlich schon wild gelebt, das muss man so sagen. Wir haben gearbeitet. Wir haben aber eben die Partys gefeiert und ich habe dann den Club aufgetan und wir dort natürlich nächtelang gewesen und wir haben dort verschiedene Sachen ausprobiert, man kann dem schon so sagen. Und
also harte Drogen?
Alles ein bisschen probiert, wir haben auch LSD probiert, wir haben das MDMA, das war ja dann an wo gewesen, alles probiert. Natürlich haben wir das und das wäre ja jetzt falsch, wenn wir das nicht sagen würden, aber die Zeiten waren eben Ende 80er Jahre gewesen, noch Anfangs 90er Jahre und dann sind die Zeiten, seitdem sind die vorbei.
Euch wird ja so ein bisschen nachher gesagt, ihr habt so Sex, Drugs und Rock'n'Roll nachgelebt. Ihr seid ein Sunnyboy, ein Casanova, ein Womanizer. Stört mich das?
Ja, wenn ich das heute würde, einfach sagen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Roland Itten, dann würde ich sagen, nein, das ist nur ein Teil. Und das ist ein Teil von früher. Natürlich habe ich das Leben gelebt. Und natürlich habe ich auch entsprechend Leute lernen kennen in dieser Zeit. Sei
es also Musiker, Frauen.
Und Frauen auch, natürlich. Und ich habe Frauen immer gern gehabt und ich habe Frauen noch heute gern. Also nicht, dass wir es falsch verstehen. Also ich komme mit Männern gut aus. Ich kann mich wunderbar mit Männern einen Abend lang unterhalten. Aber ich muss schon sagen, ja, das Wesen Frau, unergründlich und gleich ergründlich und gleich wieder unergründlich, ein Lachen, Neugier, einen guten Austausch im Gespräch, Humor, ein gutes Herz, ist immer schön. Das heisst ja nicht, dass man sich gerne gerade frisch muss verlieben, wie früher. Ich bin früher, ich habe mich schnell verliebt, sagen wir es so, und habe mich schnell an die Flammen bei Frauen, mit Frauen, das ist ja so. Aber ich habe stabile Zeiten gehabt.
Ihr seid 1960 geboren, ihr werdet das Jahr 65.
Schon 65?
Ja, schon 65.
Das glaubt ja kein
Mensch. Und dabei habt ihr letztes Jahr eigentlich nochmal ein ganz neues Kapitel aufgetaucht. Ihr habt nämlich den Kiosk am See zu Lüscherz, also wirklich direkt am Wasser, übernommen. Jetzt vom Nachtleben zu den Sonnenanbeter, also eigentlich etwas ganz anderes. Was hat mich gereizt an dem?
Also gut, es war ja noch Café Bar Cécile drinnen, 14 Jahre, den haben wir bis jetzt auch nie erwähnt, oder? Die haben die 14 Jahre gemacht. Und jetzt ist einfach so, der hat selber gesagt, 65, das macht ihm Angst. Wenn man 65 sagt, man wird passioniert. Und ich hasse das Wort Passion. Obwohl ich natürlich auch passioniert werde, du jetzt AHV bekommen, anscheinend.
Im Juni.
Man muss sich anmelden, scheint, das habe ich gestern gerade rausgefunden. Aber, das macht mir Angst, weil ich würde sagen, ich will nicht, einfach nichts mehr machen. Darum habe ich gefunden, okay, weniger als bei der Café Bar Cécile, wo 7 Tage auf 7 ist gelaufen, 14 Jahre lang. Und dann habe ich mit Glück erfahren, dass man sich bewerben kann in Lüscherz für einen 6-Monat-Betrieb, wenn man so will. Oder? Und vor allem im Sommer, dann, wenn 2-3 Monate sehr stark ist, 7 auf 7. Und ich fand, das wäre gerade ideal, wenn ich dort mich bewerbe mit einem guten Konzept als Inser, Amt Erlacher, das heisst ja heute Amt Erberg, aber für mich ist immer noch das Amt Erlacher, eingebettet in den 3 Seen, ein wunderbarer Ort. Wenn ich das bekomme, dann kann ich das Cécile abgeben, das habe ich auch gesagt, der Gemeinde Lüscherz, und dann kann ich dann habe ich mehr Zeit zum Schreiben, für andere Projekte oder ein bisschen für das Reisen.
Und was habt ihr jetzt? Welches Publikum ist denn schwieriger? Nachtschwärmer oder Sonnenanbeter?
Nachtschwärmer sind schwieriger, sind ein bisschen verrückter, aber in meinem Alter heute, ihr habt es erwähnt, wenn man ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen gesitteter und geerdeter und alles, ist der Sonnenanbeter oder der, der den Tag gerne hat, ist mir lieber.
Wir kommen schon zum letzten Lied und zum Schluss von diesem Klartext. Roland Itten, es passt eigentlich recht gut. Miles Davis, so what?
Miles Davis ist seit vielen Jahren für mich eine wichtige Figur, Persönlichkeit gewesen im Jazz. Wie ein Jimi Hendrix im Rock sehr früh gestorben ist, der Jimi. Wie ganz andere Leute hat mich der Miles Davis sehr prägt. Ich muss mich erinnern, wir sind früher schon, wir haben natürlich alles gehört, von Black Sabbath, Deep Purple in den 15, 16 und dann über den Soul Funk in den Jazz hineingekommen. Und dann sind wir alles auf Montreux gehen zelteln, also auf Villeneuve mit dem Zelt. Wir sind ja nicht vermögen, irgendwo schützen zu sind dort 10 Tage ans Festival bei Claude Nobs. Und dort habe ich den Miles Davis erst mal gehört mit 21. Und seitdem immer wieder Miles gehört, noch heute gern. Und darum ist er wichtig. Und darum denke ich, einer von seinen grössten Songs, finde ich, den er je gemacht hat, von all diesen Hunderten von Songs, ist der Song, den er jetzt gehört, So What.
Merci für das Gespräch, Roland Itten.
Ich danke Nicoletta.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mehr unter dlc-lies.ch oder demnächst an der Liesbo.